Ja, Erinnerungen können einen aufs Glatteis führen. Das erlebt nicht nur Ronald Reagan 1980, sondern das erleben auch die Israeliten in der Wüste. Unter der Führung von Moses waren sie ja durch das Schilfmeer hindurch aus Ägypten ausgezogen und hatten sich auf den Weg ins gelobte Land gemacht. Nur dieser Weg in das Land, in dem Milch und Honig fließt, der zog sich hin. Und daran sind die Israeliten selbst auch nicht unschuldig. Die hatten schon mal einige Jahre vorher an den Grenzen von Kanaan gestanden, hatten dann aber Angst gehabt vor dem Vorhaben, das Land zu erobern, hatten Gott nicht mehr vertraut und gegen Mose rebelliert. Diese Episode liegt nun so ungefähr 30 Jahre zurück. Und in der Zeit, sie waren immer hin und her geschwankt zwischen bedingungslosem Vertrauen auf Mose und auf Gott und der Verklärung der Erinnerung der Zeit in Ägypten. Inzwischen haben sie den Plan gefasst, das gelobte Land auf einem anderen Weg zu erreichen. Aber auch auf diesem Weg ist das Land nicht so einfach zu erreichen. In unserem Predigttext, da sind sie gerade dabei, das Gebiet der Edomiter, das ist ein Volk deiner Gegend, zu umgehen. Und es ist ja heute so, wenn wir heute eine Umleitung fahren müssen, dann erleben wir das auch. Dann fahren wir so alle möglichen Kurven hier und dort und wir fragen uns, sind wir überhaupt noch richtig? Haben dann manchmal den Eindruck, so das können wir dann so an der Sonne sehen, dass wir auf einmal wieder in die falsche Richtung zurückfahren und fragen uns, ja, wie kommen wir da hin? Und so kann es passieren, die Israeliten, die schauen auf einmal nicht mehr in Richtung des Ziels, sondern sie schauen auf einmal wieder in Richtung des Schilfmeers, in Richtung Ägypten. Ja, und dann kommen Erinnerungen hoch. Und auf einmal haben sie wieder die sprichwörtlichen Fleischtöpfe Ägyptens vor Augen. Und sie träumen sich zurück in eine Zeit, in der sie immer genug zu essen hatten. Wir merken, dass dieser Richtungswechsel die Erinnerung etwas mit den Israeliten macht. Und zwar nichts Gutes. Ich lese den Predigttext, 4. Mose 21, die Verse 4 bis 9. Da brachen sie auf von dem Berge Hor in Richtung auf das Schilfmeer, um das Land der Edomiter zu umgehen. Und das Volk wurde verdrossen auf dem Wege und redete wieder Gott und wieder Mose. Warum habt ihr uns aus Ägypten geführt, dass wir sterben in der Wüste? Denn es ist kein Brot noch Wasser hier und uns ekelt vor dieser mageren Speise. Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk, die bissen das Volk, dass viele aus Israel starben. Da kamen sie zu Mose und sprachen, wir haben gesündigt, dass wir wieder den Herrn und wieder dich geredet haben. Bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns nehme. Und Mose bat für das Volk. Da sprach der Herr zu Mose, mache dir eine eherne Schlange und richte sie an einer Stange hoch auf. Wer gebissen ist und sieht sie an, der soll leben. Da machte Mose eine eherne Schlange und richtete sie hoch auf. Und wenn jemanden eine Schlange biss, so sah er die eherne Schlange an und blieb leben. Ja, sie sind in der Wüste und erinnern sich an Ägypten. Sie erinnern sich an eine Zeit, in der der Tisch reichhaltiger gedeckt war. Sie erinnern sich an gute Zeiten. Sie denken an die Fische, die sie in Ägypten umsonst aßen, an die Kürbisse, die Melonen, den Lauch, die Zwiebeln und den Knoblauch. Also kleiner Einschub. Ihr wisst ja, dass ich immer gern Fotos in die Predigt einbaue. Kleine Triggerwarnung in diesem Zusammenhang. Gleich kommen auch noch Bilder von einer Schlange. Aber jetzt sind wir erstmal noch beim Knoblauch. Ne? Den gab es in Ägypten auch schon und daran denken sie zurück. Und in dem Augenblick, in dem die guten Zeiten aus der Vergangenheit ihnen so plastisch vor Augen stehen, fällt die schwierige Gegenwart dazu im Vergleich ab. Und sie wünschen sich an die Fleischtöpfe Ägyptens zurück. Wörtlich würde man sagen, dass die Seele des Volkes darüber kleinmütig wurde. Ihnen geht sozusagen die Luft aus. Luther drückt es so aus, das Volk wurde verdrossen auf dem Weg. Und in dieser seelischen Kurzatmigkeit reden sie nun wieder Mose und wieder Gott. Und Mose, der arme Kerl, muss es ausbaden. Warum habt ihr uns aus Ägypten geführt, dass wir sterben in der Wüste? Denn es ist kein Brot noch Wasser hier. Und das ist ja schon ein bisschen übertrieben. Also so, als ob Gott sie aus reiner Willkür aus Ägypten herausgeführt hätte. Sie waren dort ja schließlich Sklaven gewesen. Sie hatten um das Leben ihrer neugeborenen Söhne fürchten müssen. Und davon ist hier keine Rede. Dadurch, dass ihre Erinnerung unvollständig ist, ist sie falsch. Im Grunde auch so wie bei Ronald Reagan 1980. Und stattdessen erscheinen Gott und Moses ja fast schon als Sadisten, die sich wahllos irgendein Volk schnappen, das blöd genug ist, um dann genüsslich zuzuschauen, wie das Volk in der Wüste verhungert. Es ist kein Brot noch Wasser hier, sagen sie. Also sie fühlen sich am Verhungern und Verdursten. Aber in Wirklichkeit sind sie es nicht. Und das geben sie auch schon mit dem nächsten Halbsatz zu. Und uns ekelt vor dieser mageren Speise. Also sie haben schon zu essen. Aber das, was sie zu essen haben, das ist ihnen nicht recht. Sie langweilen sich über immer dasselbe, immer dieses Manna. So, das ist hier ein Bild von diesem Manna. Und dass dieses Manna ein Wunder darstellt, das ist in dieser Situation geschenkt. Im Neuen Testament wird es rückblickend als das Brot, das vom Himmel hergekommen ist, genannt. Nach der jüdischen Schriftauslegung ernährte das Manna, also dass die Israeliten jeden Morgen um das Lager ringsherum aufsammelten, also ernährte das Manna die Menschen restlos. Also und nach der jüdischen Schriftauslegung wurde das Gottesbrot vollständig aufgebraucht. Es blieb sozusagen nichts mehr zum Verdauen. Das lässt schon an ein himmlisches Brot denken. Aber gerade dieses himmlische Brot, das haben sie über. Die verklärte Erinnerung, die führt zu einer Unzufriedenheit mit der gegenwärtigen Situation in der Wüste. Wobei nicht gesehen wird, dass sie auch selbst und nicht Gott dafür verantwortlich sind, dass sie sich überhaupt noch in der Wüste befinden. Und das, was sie sagen, um sich in ihrer Unzufriedenheit Luft zu verschaffen, das stimmt nicht. Die Konsequenz finden wir im nächsten Vers. Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk, die bissen das Volk, dass viele aus Israel sterben. Also allerdings, das ist ja immer so eine Sache mit der Übersetzung, besser müsste man übersetzen, da ließ der Herr die Schlangen los. Natürlich wimmelt es in der Wüste nur so von allen möglichen Schlangen. Achtung. So. Und bis zu diesem Zeitpunkt hatte Gott diese Schlangen in ihrer Gefährlichkeit immer gebannt gehabt. Hatte dafür gesorgt, dass sie seinem Volk kein Leid antun konnten. Als Reaktion auf die Vorwürfe des Volkes ändert sich das nun. Und das ist das Tragische. Viele aus Israel sterben. Sie sterben zwar nicht so wie befürchtet an Hunger, aber sozusagen an der Folge ihrer sozusagen fast schon sich selbst erfüllenden Prophetie. Also wir sind ja nicht Israel. Aber wir hören zu, wenn sich Israel seine Geschichten erzählt. Und manchmal haben wir dabei auch so das eine oder andere Erlebnis, wo wir merken, aha, das kennen wir. Also angefangen hatte alles mit einem Umweg, mit einem notwendigen Umweg. Dann die Erinnerung an gute Zeiten und dann das Murren und die Übertreibung. Und auf einmal eskaliert die Lage und es wächst einem über den Kopf. Ich weiß nicht, ob du schon mal in so einer Lage warst. Ich weiß nicht, ob du dich bei den Israeliten in der Wüste wiederfindest. Ob du an die guten Zeiten zurückdenkst, dabei aber auch vergisst, dass es einen guten Grund gegeben hatte, aus Ägypten wegzugehen. Dass du eine Freiheit, die du neu gewonnen hast, nicht mehr zu schätzen weißt. Dass du dich an den Komfort vergangener Zeiten zurückwünschst, auch wenn das vielleicht Einschränkung und Sklaverei heißt. Es ist ja so, meistens können wir erst etwas wertschätzen, wenn es nicht mehr da ist. Wenn es für uns hingegen selbstverständlich ist, dann meinen wir darauf verzichten zu können. Und die Israeliten, die führt diese Erfahrung in die Buße. Und ich glaube, das ist das, was sie letzten Endes in der Realität auch zu Gottes Volk macht. Wir fragen uns ja manchmal, Mensch, was ist das für ein seltsames Volk, wenn wir die Geschichten in der Bibel lesen, dass die halt nichts kapieren. Aber Sie fallen so wie wir. Aber das Besondere, sie sind auch in der Lage, umzukehren. Und das kommt dann tatsächlich im nächsten Vers. Da kamen sie zu Mose und sprachen, wir haben gesündigt, dass wir wieder den Herrn und wieder dich geredet haben. Bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns nehme. Wenn wir uns schauen, so in der Geschichte, in der Weltgeschichte, da sind die Juden oft ein Opfer ihrer biblischen Ehrlichkeit geworden. Weil die Juden, die haben ihr eigenes Versagen in der Bibel dokumentiert. Ja, das machen wir nicht. So von Karl dem Großen, da kennen wir nicht solche Geschichten, dass Karl der Große so gesagt hätte, ich habe gesündigt. Ja. Und Und gerade Christen, die haben oft die Auffassung vertreten, dass Gott sich von Israel abgewandt hätte wegen ihres Ungehorsams und dass die Kirche das neue Israel wäre. Und das Fehlverhalten Israels in der Wüste, das musste auch für Antisemitismus herhalten. Aber was man dabei immer übersieht, Israel sündigt, klar, in einem Ausmaß, was mich überrascht, aber die sind in der Lage umzukehren. Die sind in der Lage zuzugeben, dass sie sich geirrt haben. Sie sagen, wir haben gesündigt, dass wir wieder den Herrn und wieder dich geredet haben. Sie drücken sich klar aus, unsere Gegenrede, das war Sünde. Und wenn wir mal so in die Medien heute schauen, das finden wir selten, dass halt jemand sagt, ja, dass er seine Fehler zugibt. Also da wird meistens immer um den heißen Brei rumgeredet, ja, und sich irgendwie so gerechtfertigt. Wir erleben das jetzt gerade auch im Zusammenhang mit irgendwelchen Wahlversprechen. Ja. Stundenlang erklärt, ja, jetzt ist alles anders und man geht wieder zur Tagesordnung über. Und ich selbst will mich da auch gar nicht aufnehmen. Wir sehen das ja immer in den Medien, aber es ist die Frage, sind wir selbst besser? Also man schüttet schnell den Kopf über das undankbare Volk Israel in der Wüste, das immer wieder murrt und immer wieder Fehler macht, aber man übersieht, die sind in der Lage umzukehren. Die sind in der Lage Buße zu tun, einen Neuanfang zu wagen, wenn sie sich halt verrannt haben. Die bleiben nicht mit blutigem Kopf in der Sackgasse sitzen, sondern die merken, aha, hier geht's nicht weiter, ich muss umkehren. Und Gott erhört die Bitte um Vergebung. So wie er heute auch unsere Bitte um Vergebung erhört, so wie wir es im ersten Lied auch so gesungen haben. Gib mir ein neues Herz. Allerdings auch nicht so, wie das Volk es sich wünscht. Also die Israeliten, die wünschen sich, dass die Schlangen einfach so verschwinden. Bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns nehme. Also Gott hat die giftigen Schlangen erst losgelassen, dann kann er sie doch wieder wegnehmen. So einfach ist das. Aber so einfach ist es eben nicht. Und so einfach ist es in unserem Leben ja auch nicht. Also jedenfalls tut Gott das ja nicht, was das Volk sich so irgendwie so ein bisschen kindlich wünscht. Wenn das Gift erst einmal da ist, wenn das Gift das Denken besetzt und mutlos macht, das Gift, das so überall einsickert und sich festsetzt, das Gift, das einen lähmt und leblos macht, dann ist das keine Lösung, dass er die Schlangen einfach von uns nehme. Nehmen wir einen Alkoholiker und der dabei ist, sich über längere Zeit zu Tode zu trinken. Den kann man doch auch nicht sagen, hör doch auf zu trinken. Den Depressiven, der seinen Lebensmut verloren hat und das Gift der Schwermut in sich aufgenommen hat, dem kann man doch auch nicht sagen, so jetzt sei doch mal wieder fröhlich. Lächle, sei froh, es könnte schlimmer kommen. Dem Volk Israel in der Wüste, das sich in so einer destruktiven Schwermut hingegeben hat, dem ist nicht geholfen, wenn die Bitte erfüllt wird, dass er die Schlangen von uns nehme. Gott macht es anders. Und das erlebe ich ja heute auch eher selten, dass meine Schwierigkeiten einfach so zack sich mit dem Fingerschnipsen auflösen und aus dem Weg geräumt werden. Meistens muss ich mich ihnen stellen, ich muss ihnen ins Auge sehen. Also Gott wird dem Volk helfen, aber auf eine besondere und auch auf den ersten Blick schwer verständliche Weise. Gott sagt zu Moses, mache dir eine eherne Schlange und richte sie an einer Stange hoch auf. Wer gebissen ist und sieht sie an, der soll leben. Also Gott nimmt die Schlange nicht einfach weg, sondern im Gegenteil. Moses soll genau solch eine Schlange aus Kupfer herstellen und sie an einer Signalstange aufstellen. Jeder, der gebissen worden ist und dann diese Kupferschlange anschaut, der soll leben. Und das ist echt nicht so leicht zu verstehen. Also das Herstellen so einer Schlange, das braucht ja Zeit. Wie es währenddessen wohl demjenigen geht, der von so einer Schlange gebissen wird, wenn scheinbar nichts passiert? Wenn man irgendwie nur den Mose sieht, wie er da irgendwie so vor sich hin bastelt. Aber den Biss der Schlange, das Gift der Schwermut, das Gift der Unzufriedenheit, das überwinde ich nur, wenn ich dem, was mich vergiftet, stelle und aussetze. Bei jeder Krankheit, bei jeder Krise habe ich zwei Möglichkeiten. Und ich denke, ihr kennt aus eurem Umfeld alle diese beiden Möglichkeiten. Ich kann fliehen, ich kann weglaufen, ich kann die Augen vor der Wirklichkeit verschließen Ich kann die Krise und das, was sie mir sagt, verdrängen. Oder ich halte Stand. Ich sehe dem, was mich bedrängt, in die Augen, halte den Anblick dessen, was mir zusetzt, zu. Und das ist natürlich schwer. Also bei einer schweren Krankheit zum Beispiel nicht der unrealistischen Fantasie nachzuhängen, dass alles wieder gut wird, sondern der Möglichkeit ins Auge zu sehen, dass das Leben endet. Das soll gut sein. Aber das sagt Gott zu Mose. Wer gebissen ist und die Schlange ansieht, der soll leben. Also der Weg zur Heilung führt durch das Durchleben dessen hindurch, was mich bedrängt. Ich habe das in meiner Zeit als Architekt erlebt. Also ich war damals unzufrieden mit meiner beruflichen Situation, habe mich in dem Büro, in dem ich damals gearbeitet hatte, nicht mehr wohlgefühlt. Aber ich war das nicht in der Lage, von mir aus zuzugeben. Hatte Gott mir nicht diesen Job geschenkt? Und denn erst über das Gebet des Jahwes war ich in der Lage, wegzusehen, so von meinen Bedürfnissen nach Sicherheit, nach die Frage der Existenzsicherung, und mich mal ernsthaft zu fragen, was ich denn eigentlich wollte. Und darum geht es ja. Eine Perspektive jenseits meiner Probleme zu bekommen und dann mich auch ihnen stellen zu können. Und darum nimmt Moses ja auch nicht einfach irgendeine von den Schlangen, schlägt sie tot und spießt sie auf dem Pfahl auf, sondern stellt extra eine kupferne Schlange her und richtet sie an einer Signalstange aus. Also die Schlange ist zwar schon eine Schlange, aber sie ist anders und sie ist zugleich Zeichen für die heilsame Gegenwart Gottes. Meistens wird das bei uns so sein wie bei den Israeliten. Es fängt erstmal so an mit so einem ja fast schon kindlichen, dass er die Schlange von uns nehme. Und dann geht Gott einen Weg mit uns, richtet unseren Blick auf ihn, auf seine heilsame Gegenwart, hilft uns, dass wir uns unserem Problem wirklich stellen können. Uns als Christen heute könnte das sogar noch leichter fallen als den Israeliten damals. Wir haben davon ja in der Schriftlesung aus Johannes 3 gehört. Denn Jesus identifiziert sich ja mit der ehernen Schlange. Also ich lese nochmal diesen Abschnitt, also jetzt mal nach Luther. Da sagt Jesus, wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn, also Jesus, er erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Vielleicht hast du dich ja schon mal gefragt, warum ausgerechnet das Kreuz das Zeichen der Christen geworden ist. Und hier finden wir die Erklärung. Weil wir leiden alle an einer Krankheit. Wir sind alle vergiftet mit dem Gift der Sünde. Wir murren, wir sind unzufrieden. Mit dem Himmelsbrot, was Gott uns gibt, weil es ist ja immer dasselbe. Wir wünschen uns Abwechslung. Wir wollen nicht immer einer Wolke und einer Feuersäule hinterherdackeln, wollen selbst den Kurs bestimmen, wollen etwas tun und nicht darauf warten, dass Gott etwas tut. Das Einzige, was gegen das Gift der Sünde wirklich hilft, ist der Blick auf das Kreuz. Der Blick auf Jesus, der Blick auf den Heiland. Wenn wir auf Jesus sehen, wenn wir ihm vertrauen, dann werden wir leben. Interessant ist jetzt in dieser Predigt nur noch eine Sache, und zwar nämlich, wie es mit der Schlange weitergeht. Israel wollte diese Geschichte nämlich nicht vergessen. Die haben etwas gelernt bei der Sache und haben gesagt, es ist wichtig, dass wir immer an diese Geschichte denken. Darum wurde diese eherne Schlange, die wurde dann nicht weggeworfen hinterher, sondern die wurde in Ehren gehalten, als Erinnerung daran, dass die Hilfe von Gott kommt. 700 Jahre später wurde sie immer noch in Ehren gehalten, sogar so weit in Ehren gehalten, dass die Schlange selbst zu einem Götzen geworden war. Und darum zerstörte sie der jüdische König Hiskia im 8. Jahrhundert vor Christus. Im 2. Könige 18 ist davon zu lesen. Und es ist so ganz interessant, dass hier sich dann dieser Fehler aus dem Predigttext sozusagen wiederholt. Also eine selektive Wahrnehmung der Vergangenheit, die falsche Erinnerung, die Unzufriedenheit mit dem, was Gott in der Gegenwart gibt. Das war in der Wüste zum Aufhänger geworden, gegen Gott und Moses zu rebellieren. Und 700 Jahre später hatte Israel vergessen gehabt, dass die Schlange aus einem ganz bestimmten Grund aufgerichtet worden war, nämlich wegen ihrer Schuld. Und so war die Schlange, die in einem ganz bestimmten Kontext, nämlich in der Gefahr durch Giftschlangen, zur Hilfe geworden war, zu einem Amulett gegen Krankheiten aller Art verkommen. Es ist auf der einen Seite gut, wenn wir nicht vergessen, was Gott uns Gutes getan hat. Aber auf der anderen Seite liegt im Blick zurück immer auch wieder Gefahr. Wenn wir unseren Blick nach Ägypten wenden, dann liegt darin immer auch die Versuchung, uns dahin zurückzusehen. Und genau das Gleiche gilt, wenn wir unseren Blick auf die Situation wenden, in denen Gott uns schon geholfen hat. Aber nur der Blick in die Vergangenheit hilft uns heute nicht. Die Zeiten sind ja nie nur gut gewesen. Rudolf Bultmann sagt, für uns selbst kann der Glaube nie ein Standpunkt sein, worauf wir uns einrichten, sondern stets nur neue Tat, neuer Gehorsam, neuer Glaube. Wir können aus der Vergangenheit lernen, aber sie darf für uns kein Götze werden, der uns daran hindert, uns heute, wenn wir seine Stimme hören, uns ihm ganz hinzugeben. Und darauf wollte Gott damals mit der Schlange hinweisen, weil die Bedrohung durch die Schlangen gekommen war. Heute ist für uns das Kreuz aufgerichtet, als ein grundsätzlicheres Zeichen, weil die grundsätzliche Gefahr von uns, die Gefahr kommt von unserer Sünde, von unserer Unzufriedenheit, von der Angst, dass wir zu kurz kommen, von der Angst dadurch, dass alle anderen alles haben und nur wir nicht. Wir sind heute Morgen eingeladen, auf das Kreuz zu schauen. Dort ist Rettung, dort ist Vergebung, dort ist Gnade. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Amen.